Wir, dass eben in den Büchern vor Israel, das heißt zum Beispiel im ersten Buch Mose, dass da schon Hinweise sind auf das Gesetz, nach dem sich die Menschen richten sollen, obwohl es ja Israel noch gar nicht gegeben hat. Und da müssen wir sagen, das spricht ja auch gegen die Auffassung, dass das Gebot nur für Israel sei, das Moralische. Wir gehen vom Moralischen aus, wir gehen nicht vom Kultgesetz aus oder vom Opfergesetz. Das ist ja nach dem Hebräerbrief zum Ende gebracht, dadurch, dass Jesus das Opfer ein für alle Mal ist. Das heißt auch nicht, dass das Opfergesetz generell gar nicht mehr gilt. Denn da wird ja gesagt, dass die Opfer eine Vorschattung sind auf das Opfer Jesu. Also das heißt, die gelten schon, gelten auch weiterhin, aber sie sind sozusagen erfüllt. Und deshalb müssen wir sie nicht nochmal doppelt erfüllen. Dann würden wir das ja ungültig machen. Also so ähnlich, als wenn du auf der Straße ein Gebot, also wirst du angehalten, musst Strafe bezahlen und dann sagst du, jetzt habe ich kein Geld und dann sitzt jemand bei dir mit im Auto und der bezahlt jetzt für dich. Dem Polizisten ist das egal, wem das Geld gibt, das muss bezahlt werden. Und jetzt ist bezahlt, jetzt könnte ich fragen, ist das Gesetz gültig oder nicht? Das Gesetz ist gültig. Hast du bezahlt? Nein, aber trotzdem ist es gültig und es wurde bezahlt. Und genauso ist das auch mit den Opfern. Klar, wir haben die Opfer nicht gebracht, die Opfer sind nur Hindeutung, Jesus hat für uns bezahlt. Aber wenn Jesus bezahlt hat, heißt das ja gerade, dass das Gesetz gültig ist. Denn das Gesetz hat uns ja verurteilt, hat gezeigt, dass wir sündig sind. Sonst hätte Jesus gar nicht sterben müssen, wenn das Gesetz nicht gültig wäre. Klar ist es gültig, nur wir müssen es nicht mehr erfüllen, weil Jesus, also das jetzt das Kultgesetz, nicht das Opfergesetz, darum gehe ich, wir müssen es nicht erfüllen, weil Jesus es für uns erfüllt hat. Der moralische Wille Gottes allerdings anders. Nun, beispielsweise haben wir das Moralgesetz, was für die Heiden oder für die Leute vor Mose gilt, das ist zum Beispiel in Hiob 23, Vers 12. Vom Gebot seiner Lippen ließ ich nicht ab. Ich wahre die Worte seines Mundes mehr, als es meine Pflicht gewesen wäre, sagt Hiob in seiner Verteidigungsrede. Hiob 23, Vers 12. Und Hiob wird ja im Allgemeinen datiert vor, also in die Urzeit sozusagen, der Urväter, der Stammväter, den wir sehen, er ist ja kein Jude in dem Sinne. Also von daher, das ist wahrscheinlich vorher gewesen. Wer das allerdings noch in einer anderen Hinsicht haben will, der kann aufschlagen 1. Mose 9, Vers 6 beispielsweise. 1. Mose 9, Vers 6. Was lesen wir da? Ja, ist das hier zu Israel gesagt? Genau, das gilt für alle Menschen. Das heißt, das ist hier dann eine Ordnung, die für die Nation, für alle Völker gilt, egal ob das Israel hinterher nochmal besonders gesagt wird in den Offenbarungen am Sinai. Hier merken wir einen Bereich der Gebote Gottes, wo wir merken, Gott denkt genau gleich vor Israel, während Israel und nach Israel. Und hier müssten wir sogar sagen, das wäre eine herausfordernde Diskussion, die Frage mit Todesstrafe, ne? Gilt Todesstrafe nur für Israel oder ist das eine generelle Aufforderung Gottes? Das heißt jetzt nicht, dass wir doch so auf die Straße gehen müssen oder sagen müssen, da ist ein Mörder, jetzt müssen wir Selbstjustiz üben, das ist ja ganz und gar nicht. Das ist ja eine Sache des Staates. Und der Staat das nicht will, dann können wir höchstens sagen, ja eigentlich solltet ihr, aber wenn Gott das fordert, das wäre natürlich total unmodern heutzutage, da setzt sich auch mit in die Nässe, weil heute geht es ja eher darum, kann man das überhaupt rechtfertigen, dass andere Staaten das noch haben? Und wenn jetzt jemand auf die Idee kommen würde, wir sollten das wieder einführen, das wäre also, dann sieht man dich an, als du bist hier nicht ganz klar im Kopf, nicht? Das kann ja nicht sein. Aber hier merken wir, das ist ein Gebot, was vor Israel gegeben worden ist, also für alle Völker eigentlich Gültigkeit hat. Ja, dann haben wir beispielsweise einen weiteren Hinweis in Hiob 31, Vers 27. Hiob 31, Vers 27. Bist du richtig, Hiob? Hiob 31, 27, steht da noch mehr? Ist das jetzt alles? Ja. Habe ich einen falschen Vers? Steht das bei euch noch was anderes? Ja, das ist Abgötterei, die damit gemeint ist. Also hier Wendung gegen Abgötterei, die damit gemeint ist. Da ist auch gegen das, was wir im ersten der zehn Gebote haben, Aber ich habe gedacht, da sei noch etwas anderes enthalten. Ist nicht wichtig, wir kommen zu anderen Versen. Beispielsweise die Frage von Familie und Nachkommenschaft. Familie und Nachkommenschaft, Schöpfungsbericht, ne? Seid fruchtbar und mehret euch. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, die beiden werden ein Fleisch sein. Also Hinweise auf Fruchtbarkeit, auf Nachkommen, auf Ehe, nicht für Israel nur, sondern generell als Ordnung Gottes für alle Menschen. Also hier merken wir auch Hinweise darauf. Wie sieht das beispielsweise aus mit, wir können sagen Arbeitsethik. Finden wir die auch? Woher? Ja, die haben wir im Neuen Testament. Aber ich wollte erstmal zeigen, gibt es auch vor Israel, vor Mose. Wir kommen nachher noch zum Neuen Testament. Das ist auch im Neuen Testament wieder. Das ist Neues Testament. Genau, richtig. Und dann ist ja sogar noch die Aufforderung, zum Beispiel bei der Strafe auf den Sündenfall. Was sagt er? Du sollst im Schweiße deines Angesichts dein Brot verdienen und so weiter, deutliche Arbeit. Du sollst die Erde bebauen und bewahren, im Schöpfer, in der Paradies schon. Das heißt, wir sehen, Aufforderung zur Arbeit, da können wir sagen, die Sprüche, viel mit Arbeit und Faulheit, das gilt ja nur für die Juden. Ne? Nein, hier sehen wir, das ist auch schon in dem Schöpfungsbericht und danach. Oder, den wir lesen, lest ihr mal 1. Mose 9, Vers 4. Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Wem wird das nämlich gesagt? Ja. Also, was schließen wir daraus? Das Blut, der Blutgenuss. Also hier wird euch das erste Mal erlaubt, dass ihr überhaupt Fleisch essen dürfen. Aber der Blutgenuss, der ist hier verboten. Das heißt, Blutgenuss verboten gilt nicht nur für Israel, sondern gilt hier für alle Menschen. Denn wir wissen ja auch, alle bündeln sich jetzt durch Noah. Nicht? Also Noah sind die Einzigen, die überlebt haben. Das heißt, wir sind alle Nachkommen Noahs. Hier wird Noah und seiner Familie gesagt, ihr sollt das nicht tun. Damit gilt es allen Menschen. Also hier schon außerhalb des Gesetzes, das Mose Israel gegeben hat. Oder durch Mose, also von Gott durch Mose Israel gegeben worden ist.
Aber da muss man doch wirklich immer wieder sagen, wenn man sowas über den Mensch sagt, wir spenden
das. Natürlich, klar.
Man muss eben sagen, das ist
nur Mose. Ja, ganz klar. Ganz klar, ja, eben.
Also keine Blutwurst.
Keine Blutwurst, ja. Ja, würde ich so vorauslegen, ne?
Aber Fleisch mit seiner Seele, also Familie ist zu
nehmen. Ja, nicht das Fleisch mit dem Blut, sozusagen, ne? Ja, das, was dahinter steckt, ist ja, jetzt können wir natürlich überlegen, wie hat man das damals gemacht? Also, erstmal wird gesagt, im Blut ist die Seele, das wird hier im Gesetz gesagt. Oder im Blut ist das Leben. Das bedeutet hier eigentlich ja in der Gesamtheit des Blutes. Also das heißt, wenn kein Blut mehr da ist, ist das Leben tot. Ist ja ganz klar. Wenn du ein Tier das ganze Blut rausnimmst, ist es tot. Deshalb auch mit dem Blut vergießen, habe ich ja darauf hingewiesen, als wir darüber gesprochen haben, das Blut eines Menschen zu vergießen, heißt eben alles Blut zu vergießen oder ihn zu töten. Das ist damit gemeint. Aber auch, dass bei dem Opfer generell später das Blut Gott geopfert werden sollte. Also hier ist das Blut als Symbol für das Leben, was Gott gegeben hat. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass deshalb ja das Blut Jesu so besonders betont wird. Im Abendmahl, das Blut, was uns vergossen ist, was uns reinwäscht von aller Sünde. Blut hat eine ganz hohe Symbolkraft im Alten und Neuen Testament. Und deshalb wird gesagt, ihr verfügt nicht über das Leben, auch nicht über das Leben des Tieres, sondern das ist letztendlich das, was Gott tut. Ihr dürft dem Leben dem Tier das Leben nehmen, aber Gott nimmt es sozusagen wieder zu sich, oder wie es sonst so verstehen sollten. Ihr verfügt nicht hundertprozentig, aber bei Menschen gar nicht. Und beim Tier dürft ihr wenigstens das Blut nicht essen oder nicht trinken. Und so wird hier auch gesagt, wenn in dem Fleisch noch das Blut drin ist, dann sollt ihr es nicht essen. Jetzt gab es in der Antike nämlich bestimmte Riten, zum Beispiel den Mithraskult. Da war das so, dann hatte man eben einen Stier, also das war so bei der Armee so, da hatte man einen Stier geopfert und dann wurde der lebendig noch zerrissen und dann aufgegessen. So sagen wir vielleicht ein bisschen eklig und so, aber manche Leute mögen das scheinbar. Oder etwas Ähnliches gab es bei dem Artemis-Kult. Es gibt, könnt ihr sagen, nachlesen bei den griechischen Altertümern, also den griechischen Sagen, da gibt es eben die Artemis, also da gibt es Artemis-Kult und dann ließ man einen Hirsch freilaufen, das ist eben das Sinnbild der Artemis, und dann lief man hinterher, also die Leute, und die haben beim lebendigen Leib den genommen und zerrissen und aufgegessen. Also meine, da merkt man, das ist damit im Radikalfall abgelehnt. Aber auch ist damit abgelehnt, dass du eben sonst das durchblutete Fleisch isst, denn später gibt es dann hier genaue Anleitungen, sollst du das Tier schächten. Das heißt, so töten, dass alles Blut ausgeblutet ist und dann sollst du es essen. Und das ist damit dann gemeint. Es sogar nichts mehr des Lebens ist in ihm. Es ist Brot. Es ist kein, und das als Zeichen dafür, das Blut ist alles raus.
Aber im Grunde heißt es ja auch, dass Gott Erbarmen hat mit seiner Schöpfung,
ja.
Zierquälerei.
Richtig. Die soll vermieden werden. Ganz genau. Und da haben wir mehrere Aussagen. Ich meine, wir könnten jetzt sehen, was sagt die Bibel über Ökologie und Tier, Umgang mit Tieren. Und da haben wir dann Sachen wie zum Beispiel, du sollst dem Ochsen, der das Maul, der drischt, das Maul nicht verbinden. Das ist eben so, wenn der jetzt arbeitet, soll er auch davon essen. Das wird ja im Neuen Testament übertragen auf die Mitarbeiter im Reich Gottes. Aber im Alten Testament wird es erstmal gesagt, nämlich bei den Sprüchen, für das Tier. Da ist tatsächlich eine Tierschutzvorrichtung. Tierschutzgesetz sozusagen. Und so sind auch Sachen genannt, wie das erstmal Tiere ja gar nicht gegessen werden durften. Denn hier, wo wir bei Noah sind, war das erste Mal die Erlaubnis, dass er überhaupt Tiere essen durfte, aber eben nicht das Blut. Deshalb wird das besonders gesagt. Vorher war das gar nicht die Frage, weil vorher wurde ja gar keine Tiere gegessen, deshalb wurde auch kein Blut gegessen, ist ja klar. Aber hier sehen wir eben vor Mose. Für die Muslime. Genau. Ja, aber hier müssen wir einen Unterschied machen. Die einzelnen Reinheitsvorschriften des Schächtens, da habe ich den Eindruck, die werden speziell Israel gegeben. Die haben dann, die sind nicht unbedingt verpflichtend, aber das Ausgeblutete, das kein Blut mehr drin ist, das wird heute im Schlachthof auch gemacht. Das kannst du sehen, sobald nämlich die ihren Bolzenschuss berichten, wobei das ja nicht mehr bei allen ist. Viele Schweine werden zum Beispiel durch eine Elektrozange so erstmal betäubt und dann werden sie getötet. Das heißt, die sind nicht unbedingt ganz tot schon. Also das gibt es nicht nur mit Bolzenschussgeräte. Die meisten Schlachthöfe machen das sogar nicht damit, weil es länger dauert, sondern mit so einer Elektrozange geht das viel schneller. Du setzt sie auf den Kopf drauf, zack, dann ist es erstmal tot, also Gehirn gelähmt und dann wird schon sofort aufgeschnitten. Das heißt, Hals ab, Kopf ab und dann bluten sie aus. Das heißt, das macht man heute eigentlich auch ganz ähnlich. Ich meine, ihr könnt Schlachthöfe besuchen, das ist eine eklige Sache, ja, aber finde ich, also ich meine, ich bin kein geborener Schlachter, so, ne, dabei. Aber das wird dann häufig so gemacht. Also bei manchen Tieren ist es auch so, die kommen in ein Wasserbad, was elektrisch geladen ist, ne? Also werden sie reingetrieben, hat Wasser und dann kommen sie raus, geht auch so. Hühner macht man auch ganz ähnlich mit Elektroschocks meistens. Ist ja auch viel mühsamer, einen Huhn zu erschießen erst, ne? Hinterher zu laufen, dann springt das da rum, ne? Hühner zu erschießen. Das macht man natürlich nicht, sondern das macht man auch mit Elektrobehandlung. Also die werden meistens an den Füßen aufgehängt irgendwie, ne? Und dann zack, in ein Elektrowasser hinein, also Wasserladung, und dann sind sie auch hinüber. Oder betäubt zumindest erstmal. Und dann werden sie hinterher Kopf ab und ausgeblutet. Und weil Tierschutzgesetzgebung Deutschland sagt ja einfach, sie sollen nicht spüren. Und das kann sein mit Betäubung oder Töten. Und diese Elektrosache ist eben meistens, also entweder macht man sie ganz stark, dann sind sie tot, oder man betäubt sie und dann tötet man sie.
Das geht wahrscheinlich gar nicht, wenn das Blut drin bleiben würde. Das ja. Würde ja hygienisch oder da kommen wir Patienten rein und alles
muss. Ja, ja. Sagen wir, es gibt heidnische Völker, wo ich gesagt habe, die haben das versucht, möglichst noch lebend, halb lebend zu essen. Das war eine Variante. Oder viele haben auch gemeint, dass in dem Blut das Leben ist. Das war auch die Vorstellung. Und deshalb, wenn ich das Blut in mich aufnehme, möglichst mit dem Fleisch zusammen, dann habe ich auch die Kraft des Tieres in mir, ne, die dann mir zugute kommt und mich gesund macht und so. In der Volksmedizin gibt es das ja bis heute noch. Ich hatte mal mit einem Schlachter gesprochen aus Österreich, der sagt, ja, bei ihm in dem Betrieb, wo er gelehrt hat, da war es noch üblich, so, weil so ein Tier geschlachtet hat. Dann haben immer noch mal die Meister haben dann so einen Becher Blut genommen, nicht gleich warm, dann ausgetrunken und. Bitte? Vielleicht, wenn sie gerade die Pflaumen geschlachtet haben. Warum oder so, weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, das war damals üblich. Irgendwie, wahrscheinlich steht dahinter auch irgendwie so eine magische Vorstellung. Vielleicht hat es ihn auch geschmeckt, ich kann das ja nicht sagen, ich habe das nie probiert. Vielleicht hängt auch mit Gewöhnung zusammen. Ich meine, ich würde sagen, wahrscheinlich, ja, Schnecken sind eklig, aber viele Franzosen sagen, Schnecken sind ganz lecker. Ich habe sie nie probiert. Das ist ja immer so abhängig von der. Es gibt auch, ich glaube, in China ist es so, dass man keine Milch trägt. Wenn man Milch als negativ ansieht, und dann denken sie, wie eklig diese Milch trinkt in Europa. Das ist auch eklig. Wie kann man denn da die Muttermilch von einem Tier trinken? Geht ja gar nicht. Also da merkt man auch, so diese Vorstellung von eklig oder nicht, die sind nicht Maßstab. Also deshalb, wenn ich das Blut eklig finde, ist nicht Maßstab. Aber Maßstab ist, dass Gott es verboten hat. Egal, selbst wenn es so super schmecken würde. Wenn es wie Kaffee schmecken würde. Okay. Oder was weiß ich, was ihr gerne mögt, nicht? Cola, Sinalco oder sonst irgendwas, dann, selbst dann ist es verboten. Ja. Gut, dann haben wir im Hiob auch noch ein paar Sachen. Verboten ist zum Beispiel zu lügen, verboten ist zu fluchen, verboten oder geboten ist, den Witwen und Armen und Waisen zu helfen, oder der begehrliche Blick nach anderen Frauen ist verboten, oder Ehebruch ist verboten, Feindesliebe ist schon geboten im Buch Hiob. Also hier merken wir einige Sachen, wo es geht ja darum, dass Hiob über den Verteidigungsreden macht. Nicht? Und in den Verteidigungsreden, da sind seine Freunde, die werfen ihm vor, hast du nicht vielleicht das und das getan? Und sagt er, nein, habe ich nicht getan. Und daraus können wir schließen, dass schon da eine moralische Vorstellung von dem gewesen ist, was gut und böse war. Obwohl hier nicht das Gesetz des Alten Testaments geoffenbart worden ist. Das geht also noch darüber hinaus. Das sollen ja auch nur Beispiele sein, wo wir Beispiele sehen, das gilt eigentlich prinzipiell auch für die Menschen vor Mose. Dann, das Moralgesetz gilt nach der Erwählung Abrahams und vor den Sinai-Geboten. Da sind wir ja noch in der Zwischenstufe. Da sagen wir, okay, die Gebote gelten für Israel. Nein, sie gelten auch schon für Abraham, bevor die Gebote am Sinai offenbart worden sind. Das ist auch noch eine Zwischenstufe, wo wir sehen, da ist es nicht erst für Israel durch die 10 Gebote, was da offenbart ist. Da haben wir beispielsweise Ehebruch wird verboten, 1. Mose 12, Vers 11 bis 20. Das ist da, wo Pharao und Sarah zusammen Ehebruch betreiben wollen, da der in Strafe kommt und Abraham ja eigentlich zurechtgewiesen wird, weil er da falsch handelt, Fehler macht. Dann ebenfalls Sarah und Abimelech im Kapitel 20. Oder Abimelech und Rebekka. Oder eben dann die Frau des Potiphars und Josef. Das ist ja auch noch vor der Sinai-Gesetzgebung. Und da wird deutlich gesagt, das ist falsch. Und Josef weiß, dass es falsch ist. Und deshalb geht er nicht auf die Sache ein. Nicht, weil die Frau so hässlich war oder so, sondern weil er weiß, das darf ich nicht von Gott. Jetzt die Frage, woher weiß er das? Scheinbar hatte Gott das auch geoffenbart schon seit der Schöpfung. Die Leute wussten das, obwohl die fünf Bücher Mose, die Gesetzgebung, ja noch nicht da gewesen war. Homosexualität verboten, Sodom und Gomorra, zur Zeit von Abraham, haben wir ja gesehen. Nicht? Also verboten, dort eingeschränkt, wird negativ genannt. Oder heidnische Frauen zu heiraten, wird bei Esau genannt. Oder eben Dinah, die dort ja verheiratet wird an die Leute in Sichem. Das wird ja auch negativ gesehen, also in dem Zusammenhang diese Vergewaltigung. Also da kommen ja die Leute aus Sichem, vergewaltigen Dinah und das wird dann abgelehnt. Also auch Vergewaltigung abgelehnt, obwohl das gesetzlich noch gar nicht rechtsfest geschrieben war. Hier merken wir, Gebote gelten nicht nur vor Abraham, sie gelten auch bevor es festgeschrieben worden ist im Sinai-Bund. Also auch da können wir das festhalten. Ja, es gilt dann bestimmte Sachen von Mose, einzelne Gebote, das lassen wir einfach mal fallen. Dann das Moralgesetz gilt auch nach der Auferstehung Jesu für die Juden erst einmal. Also das heißt, mit Jesus ist für die Juden nicht eine grundsätzlich andere Situation gekommen. So lesen wir das in Römer 2, Vers 12. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet. Als Situation der Juden jetzt, nach dem Tod Jesu. Also für die gilt das noch weiter. Wir könnten ja auch sagen, jetzt neues Heilszeitalter, jetzt ist das gar nicht mehr da. Nein, die Juden werden immer noch nach dem Gesetz des Alten Testaments gerichtet. Und dann wird ja gesagt, die Heiden, wir haben uns überlegt, was mit den Heiden ja gemeint ist. Sind da die Heiden Christen oder alle Heiden mit gemeint? Das ist jetzt nicht entscheidend wichtig. Die werden erstmal mit dem Gesetz, was Gott in ihr Herz geschrieben hat, gerichtet, steht da ja. Und dann Römer 2, Vers 17, 21, 22, da wird gesagt, wenn du dich aber ein Juden nennst und dich auf das Gesetz verlässt und dich vor Gott rühmst, und dann irgendwie gesagt, dann wirst du danach gerichtet. Also eindeutige Sache. Das war Römer 2, Verse 17, Verse 21, Verse 23. Ganz ähnlich ist das auch Römer 3, Vers 19. Also alles, was jetzt sagt, für die Juden gilt das Gesetz weiterhin. Dann haben wir, dass das Gesetz auch für die Heiden gilt. Beziehungsweise, wir könnten sagen, durch für alle Menschen. So lesen wir ja, ich habe das schon zitiert, gestern oder vorgestern war das, Römer 3, Vers 20. Da steht nämlich, denn die Heiden, also die alle Menschen, werden durch das Gesetz zur Erkenntnis der Sünde kommen. Das bedeutet, auch für diejenigen, die nicht Juden sind, hat das Gesetz eine wesentliche Funktion, nämlich für alle Menschen. Alle Menschen erfahren ihre Sündigkeit erst durch das Gesetz. Also vollkommen durch das Gesetz zumindest, müssen wir sagen. Ne? Ja, dann beispielsweise finden wir auch Hinweise, die die Gesetzlosigkeit ansprechen und wo Jesus sich dagegen wendet. Zum Beispiel Matthäus 13, Vers 42.
Der Sohn des Menschen wird seine Engel ausschicken und sie werden aus seinem Reich zusammensuchen alle Ärgernisse und die, die Gesetzloses tun und diese in den Feuerofen werfen, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Das ist ja, was Jesus für die Zukunft sagt, also nicht für die Vergangenheit, für die Zukunft. Da sagt er, die Gesetzlosen, das heißt die, die ohne Gesetze, die sich nicht nach dem Gesetz richten, die werden verurteilt werden. Und das ist ja relativ deutlich, was uns zeigt, es gilt in einer gewissen Weise noch. Oder 1. Johannes 3, Vers 4. Jeder, der Sünde tut, tut damit Gesetzlosigkeit. Denn die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Auch hier, eindeutig. Gesetzlosigkeit, also hier sind hier Christen angesprochen, neutestamentliche Christen. Wer also Sünde tut, tut Gesetzlosigkeit, das ist in 1. Also Gesetz ist immer noch Maßstab für Sünde. Es gilt auch als Grundlage für die staatliche Obrigkeit. Wir haben das an Beispielen, wo todeswürdige Verbrechen genannt werden. Staatliche Obrigkeit und gleichzeitig sich danach zu richten haben. Wir sehen das beispielsweise auch, wo über den Antichristen gesprochen wird, als Führer des nicht göttlichen Staates. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Der Antichrist wird mich beschrieben als der Mensch der Gesetzlosigkeit. Aha, als Antichrist, also gegen Christus, und er ist gleichzeitig gegen das Gesetz. Also Christus und Gesetz wird hier miteinander in eins Gesetz nebeneinander gestellt. Oder wir haben den Hinweis Offenbarung 14, Vers 12. Da wird der antichristliche Staat oder auch das Tier beschrieben. Und dieses Tier, das verfolgt die Heiligen, die die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus Christus festhalten. Also das fehlt, dass die Heiligen, die Christen in der Endzeit an den Geboten Gottes festhalten. Also hier als vorbildlich. Und deshalb werden sie verfolgt von dem antichristlichen Staat. Also auch hier deutlich gezeigt, die leben nicht vollkommen losgelöst, sondern das ist einer der Punkte, nach denen sie sich richten dabei. Oder wir finden beispielsweise auch, dass eben dem entgegengesetzt dann der Antichrist ein eigenes Zeichen, ein eigenes Gesetz aufbauen wird, im Gegensatz zu dem Gesetz Gottes. Das ist in Offenbarung 13, Verse 16 und 17, als Hinweis darauf. Ja. Jesus sagt dann auch noch, dass diejenigen verurteilt werden bei seiner Voraussage über das Gericht in Matthäus 7, Vers 23. Da endet das nämlich. Also er sagt erstmal, die werden in das Reich Gottes eingehen und dann die werden nicht in das Reich Gottes eingehen. Und das Ganze endet damit, indem er sagt, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Also diejenigen, die verurteilt werden, sind diejenigen, die nicht handeln entsprechend dem Gesetz. Also da auch relativ eindeutiger Hinweis. Ja, dann noch haben wir dabei den Hinweis auf Hebräer 8, Vers 10. Hebräer 8, Vers 10. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach all jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Mein Gesetz gebe ich in ihren Sinn und sie werden und ich werde sie in ihr Herz schreiben. Also hier, ziemlich eindeutig, für Israel gilt das Gesetz nach dem Tod Jesu weiter. Das ist ja, was ich vorhin auch mal gesagt habe. Oder Jesus sagt dann in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Oder Kapitel 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbare. Also hier, wo Jesus von seinen Geboten spricht, von seinen Gesetzen spricht und er selbst sagt, dass er die Gesetze des Alten Testaments hält. Haben wir in Matthäus gelesen. Also das heißt, er hält die Gesetze des Alten Testaments. So sind die Gesetze des Alten Testaments auch die Gebote Jesu. Oder, da haben wir noch Römer 3, Vers 31. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Sagt Paulus. Also es geht gar nicht darum, im Neuen Testament das aufzuheben, sondern es wird einfach nur gesagt, das ist vielleicht ein Kerngedanke, den wir wichtig behalten müssen, im Neuen Testament wird nicht das Gesetz aufgehoben, es wird einfach nur gesagt, das Gesetz kann dich nicht erretten. Das ist aber ein Unterschied. Es wird gesagt, das Gesetz ist gut, St. Paulus hier ja auch.
Nein, wir bestätigen das Gesetz, das ist gut. Oder Römer 7, Vers 7, noch extremer. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch das Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nicht gewusst, wenn das nicht Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich gelüsten. Ab Vers 12 dann, so ist das Gesetz also heilig, das Gebot heilig, gerecht und gut. Also das Gesetz ist im Neuen Testament für die Christen, hier sind ja Christen angesprochen, heilig, gerecht und gut. Es hat einfach eine andere Funktion. Das Gesetz, sagen wir auch, ist Zuchtmeister auf Christus hin, sagt Paulus. Und da merken wir, Funktion, ja, aber es hat nicht mehr die Funktion, dass ich dadurch gerecht werde. Es hat die Funktion, mir den Willen Gottes nahezubringen. Zu zeigen, was will Gott, wie ich lebe. Und das gilt auch noch im Neuen Testament. Das kommt dann auch noch im Kapitel 7, geht das ja noch weiter, auch Vers 16 beispielsweise, also Römer 7, Vers, ich habe jetzt gerade gelesen, 12 und 14, jetzt 16. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Oder Vers 22 und 23. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Als Christ. Also merkt ihr, es wiederholt sich immer wieder. Wenn jemand sagt, im Neuen Testament gilt das Gesetz nicht mehr, dann ist die Frage, woher nimmt er das eigentlich? Hier sehe ich viele, viele Verse, die deutlich sagen, das Gesetz ist weiterhin gültig. Oder Vers Kapitel 8, Vers 3 und 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das hat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und Sünde im Fleisch verurteilte, jetzt wichtig, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das heißt, in uns wird durch Jesus das Gesetz erfüllt. Jesus wirkt in uns, dass wir dementsprechend handeln, wie das Gesetz es eigentlich fordert. Das ist der Gedanke. Nicht, wir sind vollkommen losgelöst davon. Wir schaffen es nicht alleine, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, indem wir Christus anziehen. Das ist ja häufig das Bild. Wir sind leben so, wie Jesus gelebt hat. Und Jesus hat nach dem Gesetz gelebt. Ja, und dann sollten wir das auch. Nur, wir dürfen nicht den Irrtum begehen, damit wir gerettet werden. Das ist dann falsch. Dann sind wir weg von der Erlösung. Das hat Jesus ja erfüllt. Sondern nur, eben, dass es als moralischer Maßstab unseres Handelns und Denkens gilt. Ja, dann Römer 13 zum Beispiel, Verse 8 bis 10. Seid niemandem irgendetwas schuldig, außer einander zu lieben. Römer 13, Vers 7, 8 und 10. Denn, 8 bis 10, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also hier, es geht darum, das Gesetz zu erfüllen. Das ist jetzt nicht die Frage. Das Gesetz soll erfüllt werden. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, irgendwas anderes, noch was, irgendein anderes Gebot, wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, wir merken, das Gebot gilt. Es ist nicht so gesagt, früher galten die 10 Gebote, jetzt gilt nur das Liebesgebot. Nein, er sagt nur, wenn ihr eigentlich so liebt, dann ist das darin mit drin, dann steckt das darin. Das ist ja auch klar. Wenn ich meinen Nächsten liebe, dann bestehe ich ihn nicht. Dann ermorde ich ihn nicht. Das ist ja klar. Das ist der Umkehrschluss. Das heißt, das ist eine Zusammenfassung, aber wenn ich frage, was bedeutet denn konkret Liebe, das ist nicht ein allgemeines Gefühl, das ist eben, das alles beinhaltet das. Das ist das, was uns Römer hier sagen will. Also da, es gilt weiterhin. Dann 1. Korinther 9, Vers 21. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi stehe. Also ich bin nicht ohne Gesetz, sondern ich habe trotzdem noch das Gesetz, nur denen, die ohne Gesetz sind, das heißt den Heiden, den Gottlosen, den versuche ich so nahe zu kommen, dass sie es verstehen. Oder Galater 3, Vers 17 und Galater 3, Vers 21. Einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig. Also das heißt, der Bund, den Gott gemacht hat mit Israel, macht das Gesetz nicht ungültig. Sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Steht denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Das ist ausgeschlossen. Das heißt, in der Verheißung Gottes, Jesus gekommen, das ist die Erfüllung der Verheißung. Steht das denn jetzt gegen das Gesetz? Gibt es da einen Widerspruch? Nein, gibt es nicht. Galater 5, Vers 13. Dienet einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben. Oder Galater 5, Vers 22. Dann steht, die Frucht des Geistes ist
Liebe, Freundlichkeit, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen diese ist das Gesetz nicht. Wenn das Gesetz gar nicht mehr gilt, können wir sagen, was spielt das für eine Rolle? Hier soll gesagt werden, das entspricht dem Gesetz, wenn ihr so lebt. Das bewirkt der Heilige Geist in euch. Ja. Es gibt jetzt noch mehrere andere Stellen, die will ich einfach mal überspringen. Ich lese vielleicht nochmal aus Jakobus 4, Vers 11 und 12. Redet nicht Übles gegeneinander, Geschwister. Wer gegen einen Bruder Übles redet oder seinen Bruder richtet, redet Übles gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu vergeben vermag. Du aber, wer bist du, dass du den Nächsten richtest? Also hier geht es um Richten. Was aber interessant ist hier für uns, das ist die Nebensache dabei. Hier wird nämlich gesagt, dann erfüllst du das Gesetz. Dann richtest du nach dem Gesetz. Wenn du es nicht tust, dann bist du gegen das Gesetz, stellst dich da drüber, machst ein neues Gesetz und das kommt dir ja gar nicht zu. Gott ist derjenige, der Gesetze gibt. Und hier sehen wir, es geht jetzt nicht mehr allgemein über die Liebe, sondern um die spezifische Liebe. Was bedeutet das? Zum Beispiel übel über den Nächsten reden. Ja. Also auch da, Gesetz im Neuen Testament ist durchaus weiter gültig. Oder Hebräer 10, Vers 16, dies ist der Bund, den ich ihnen nach jenen Tagen errichten werde, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen schreiben und sie auch in ihr Denken schreiben. Denken und Herz ist geprägt vom Gesetz Gottes. Oder 1. Johannes 2, Verse 3 bis 5. An Christen gerichtet. 1. Johannes 2, 3 bis 5. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, dass wir seine Gebote halten. Also wiederum, nicht einfach, ja, wir haben uns irgendwann mal bekehrt, sondern wir halten die Gebote. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält die Gebote nicht, der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Oder im 1. Johannes 5, Vers 2 bis 3. Hieran erkennen wir, dass wir Kinder Gottes, lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Also hier nochmal Gebote Gottes. Gebote Gottes befolgen ist ein Zeichen dafür, dass wir ihn lieben, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, oder ich schließe damit einmal ab. Offenbarung 14, 11 und 12. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht und das Tier und seinem Bild anbeten, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt, hier ist das Ausharren der Heiligen, die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Zwei Sachen. Was bewahren sie in dieser Anfechtung der letzten Zeit? Die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, hier sehen wir ziemlich deutlich, die Gebote spielen auch bis in diese Zeit hinein eine Rolle. Und jetzt könnten wir, wenn wir uns Zeit nehmen wollten, vielleicht wollt ihr das ja, dann können wir dem auch noch nachgehen, wenn es euch interessiert, wir könnten jetzt Beispiele durchgehen. Was wird im Neuen Testament, zum Beispiel, wo werden die 10 Gebote wieder aufgenommen und bestätigt von Jesus, von Paulus? Und ihr werdet sehen, dass wir finden einige, wir finden fast alle der 10 Gebote, die im Neuen Testament wörtlich wieder aufgenommen werden, gesagt wird, das stimmt. Also wo wir merken, es wird nicht nur pauschal gefordert, haltet euch an das Gebot und an die Gesetze, sondern es werden auch konkrete Gesetze genannt und gesagt, daran sollt ihr euch halten. Das ist entsprechend dem, was wir im Alten Testament haben. Wir werden das vielleicht nicht sehr intensiv tun, aber mal ein Beispiel. Mal ein Beispiel. Lasterkatalog 1. Korinther 6, Abvers 9. Das haben wir ganz ähnlich auch im 1. Timotheus 1, Vers 5 bis 11. Aber ich lese mal jetzt ab. 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Wisst ihr nicht, das heißt jetzt natürlich aus dem Alten Testament, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, passive oder aktive Homosexuelle, das sind diese Hunde, also die Knaben, Schänder und die Weichlinge und sowas, nicht? Also Diebe, Geizige, Trunkenbolle, Lästerer, Räuber werden das Reich Gottes nicht ererben. Ja, und wenn Sie das mal durchschauen, das ist genau das Alte Testament. Homosexualität im Alten Testament verboten, ist Gott ein Greuel, Ehebruch ist verboten im Alten Testament, Götzendienst, fremde Götter zu haben, ist verboten, Unzucht ist im Alten Testament verboten, Diebstahl ist im Alten Testament verboten, Alkoholkonsum ist im Alten Testament verboten, hier alles Bezug aufs Alte Testament. Und wisst ihr nicht, das ist doch ganz klar. Das steht doch schon im Alten Testament. Das müsst ihr doch eigentlich wissen. Das ist mir das, was Paulus hier sagen will. Also hier sehen wir Gebote des Alten Testaments aufgenommen, die gelten auch weiterhin. Ja, oder wir finden andere Gebote, die aufgenommen werden sind, worden sind, im Römer 13, Vers 8 bis 10. Das ist nämlich direkter Bezug darauf. Römer 13, Vers 8 bis 10. Lies das mal gerade jemand vor. Ja, also hier merken wir, hier wird hier bewusst auf die Gebote des Alten Testaments, gerade die 10 Gebote Bezug genommen. Eben das, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Hier werden einige der Gebote des Alten Testaments aufgezählt und gesagt, ja, die gelten und sind hier mit enthalten in diesem umfassenden Gebot. Timotheus, doch 1. Timotheus 1, 5 bis 11. Das ist ganz ähnlich, auch so ein Lasterkatalog, wie wir im 1. Korintherbrief gelesen haben. Vielleicht zwei Stellen noch einmal, die jetzt auch wieder bewusst sich auf das Alte Testament beziehen. Das ist in Lukas 18, Vers 20. Lukas 18, Vers 20. Das ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Was wird da nicht gesagt? Der fragt ja, was muss ich tun, um in das Himmelreich Gottes zu kommen? Ja, das heißt, was sagt Jesus? Erstmal auf die Frage, wie komme ich in das Himmelreich Gottes? Das ist doch ganz klar, du kennst die Gebote, halte sie. Das ist die erste Stufe. Und hinterher merken wir, er ist ja gar nicht in der Lage, die alle zu halten. Dann muss Gott ihm ja erst vergeben. Aber wir merken, Jesus sagt jetzt nicht, also jetzt mein Bild nicht mehr, also jetzt lieb einfach nur oder so, sondern erstmal gehen die Gebote als Maßstab. Die werden ja aufgezählt. Wenn einige der Gebote des Alten Testaments aufgezählt, direkter Bezug auf die 10 Gebote. Ähnlich haben wir das beispielsweise auch in Jakobus 2. Verse 8 bis 12, Jakobus 2, 8 bis 12.
Wenn ihr wirklich natürlich unter die Gesetz, ihr sollt dann nicht in diesem Gesetz, was die Schrift erfüllt, so tun ihr recht. Wenn ihr aber die Person angeht, die sich nicht befindet, dann werdet vom Gesetz als Übertreter verfehlt. Wenn ihr das ganze Gesetz hält, aber an einem Strauch, wird es aller Gebote schuldig geworden. Wenn ihr das Strauch, ihr sollt das Eherechen, doch auch, ihr sollt es füllen. Wenn du nur Ehe bist, aber schuld bist, so bist du ein Gesetzübertreter geboren. Rede so und handel so wie solche, die sich das Gesetz der Freiheit gerichtet werden wollen.
Ja, also relativ klar. Gesetz der Freiheit, ja, wie Galater das sagt. Aber das heißt nicht, dass die alle plötzlich nicht mehr gelten. Denn er sagt ja, wenn du nach dem Gesetz der Freiheit gerichtet werden willst, dann gilt für dich. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Das ist ja genau genannt aus dem Alten Testament übernommen. Also weiterhin gültig als Maßstab für die Christen. Denn Jakobus richtet sich ja an die christliche Gemeinde. Ist ja nicht vollkommen davon losgelöst. Jesus selbst nimmt dann auch immer wieder Stellung dazu. Er wendet sich gegen den Götzendienst. Beispielsweise Matthäus 4, Vers 10. Vater und Mutter zu ehren. Jesus erwähnt das. Matthäus 15, Vers 4 zum Beispiel. Gehorsam der Kinder gegenüber ihren Eltern. Alttestamentliches Gebot, Epheser 6, Verse 1 bis 3, hat das nochmal genauso wiederholt. Oder Scheidungsverbot, Lukas 16, Vers 17 und 18. Oder eben Homosexualität, ist Gott ein Greuel, haben wir ja schon mal gelesen, Römer 1, Verse 26 und 27. Oder Inzest wird verboten. Altes Testament, auch im Neuen Testament, 1. Korinther 5, Verse 1 bis 2. Dann wird verboten die Heirat von Ungläubigen beispielsweise. 2. Korinther 6, Vers 14. Vielleicht können wir das mal lesen. 2. Korinther 6, Vers 14. Heirat von Ungläubigen, wie im Alten Testament auch. Heirat von denen, die nicht Gott gefällig sind, wird da verboten. Vielleicht lesen wir gerade mal den Zusammenhang.
damit uns deutlich wird, auch worauf sich das bezieht. Ich muss gerade mal schauen, wo wir am besten anfangen. 6. Ja.
Von Eltern. O ihr Korinther, unser Mund hat sich zu euch aufgetan. Unser Herz ist weit. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist in eurem Herzen. Ich rede mit euch als mit meinen Kindern, dass ihr euch auch also diesen Stellen gleich aufweist.
Nein, das genügt. Das muss ich gerade mal nachschauen. Und zwar, ja, also dieser Aspekt, dieses, manche Bibelübersetzer geben dann eine Parallelstelle an aus 5. Mose 22, 10. Da steht nämlich, du sollst nicht ackern zugleich mit einem Ochsen und einem Esel. Und dann, du sollst auch nicht anziehen, so und so. Also das ist dann, dass das aufgenommen wird. Wie im Alten Testament ja steht, du sollst dem Ochsen, der das Maul drischt, nicht im Mund verbinden. Das wird im Neuen übertragen auf die Arbeit im Reich Gottes. Hier wird das alttestamentliche Gebot aufgenommen, der Gedanke, und übertragen auf Heirat von gläubig und ungläubig. Also hier ist auch ein Bezug insofern zu Bericht zu dem Gebot im Alten Testament. Ja, das vielleicht dazu. Im tausendjährigen Reich übrigens finden wir auch, dass dies Gesetz Gottes noch weiter Gültigkeit hat, wen das interessiert. Das finden wir beispielsweise in Jesaja. Können wir aufschlagen? Jesaja 2, Verse 3 und 4. Jesaja 2, 3 und 4. Und jemand anders kann aufschlagen, Jesaja 42, 1 und 4 und 21. Insbesondere wichtig ist dabei das 4 und 21, aber 1 für Einleitung. Und jemand anders kann aufschlagen, Jesaja 51, 4 und 5. Jesaja 51, 4 und 5. Also zuerst Jesaja 2, 3 und 4. Was lesen wir da? Ja, also vielleicht erstmal bis dahin. Hier ist so schon ein entscheidender Aspekt gesagt. Es gilt nicht gesagt im tausendjährigen Reich, und darauf bezieht sich ja diese Prophetie, da wird das Gesetz ausgehen von Jerusalem. Und die Gebote des Herrn werden gelehrt, steht da, von Jerusalem aus. Also relativ eindeutig. Es ist nicht so, dass man dann gesetzlos leben wird, sondern hier das Gesetz Gottes. Und das ist für die Juden ganz feststehend, das ist das, was Gott geoffenbart hat, wird auch im tausendjährigen Reich da sein. Jesaja 42, 1, 4 und 21.
Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat.
Also jetzt wird vorbildlich gesagt, das ist der Knecht, das ist das. Hier wird ja dann aber auch noch gesagt, wird dann, ist nicht auch in Vers 1, dass er sagt, er wird mein Recht den Nationen lehren?
Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen.
Genau, also die Recht ist ja, auch wenn wir im Psalm 119 sehen, Recht ist äquivalent, ist Synonym für Gesetz Gottes, für Gebot Gottes. Also er, den ich erwählt habe, und das ist ja hier wiederum auf die Endzeit gerichtet, also auf das tausendjährige Reich gerichtet, das können wir im Zusammenhang lesen, wenn wir das ganze Kapitel anschauen, der wird das Recht Gottes lehren in dem tausendjährigen Reich. Vers 4.
Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung.
Genau, Weisung, das ist das Wort Torah im Hebräischen hier. Und Torah dürfte uns bekannt sein, Torah ist nämlich das Gesetz. Also Weisung, Gesetz, Torah. Es geht das eins, es wird nicht aufhören bis auf den Inseln, das heißt bis an den äußersten Rand der Welt, die Torah gelehrt wird.
Dem Herrn hat es gefallen, um seiner Gerechtigkeit willen, dass er sein Gesetz herrlich und groß mache.
Ja, also hier, immer noch sind wir im tausendjährigen Reich, auch hier gilt das Gesetz Gottes. Ihm hat es gefallen, das groß und herrlich zu machen. Ja, wir können das dann auch noch im Zusammenhang sehen von, ja genau, das haben wir noch nicht gelesen.
So achtet ihr auf mich, mein Volk und ihr, meine Leute, leiten mir eure Ohren, denn ein Gesetz wird von mir ausgeben, mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Meine Gerechtigkeit nahe, meine Rettung zieht aus, meine Angel werden die Völker richten, auf mich werden die Inseln hoffen und auf meinen Armen werden sie warten.
Hier wieder ganz ähnlich, und das, was bei dir als Recht, glaube ich, genannt wird, das ist wieder dasselbe hebräische Wort Torah, also wieder das Gesetz. Für die Juden war klar, wenn sie Hebräisch gelesen haben, Torah ist da gemeint, das ist das Gesetz Gottes, was festgeschrieben steht. Puah Abraham. Wir haben einige Aussagen des Gesetzes, die schon im Schöpfungsbericht erwähnt werden. Andere, die bei Noah erwähnt werden. Dann haben wir die Gültigkeit des alttestamentlichen Gesetzes, schon bevor es geoffenbart worden ist am Sinai, nämlich in der Zeit zwischen von Abraham bis Mose. Da wird auch schon das Gericht beachtet, das Gesetz beachtet. Wir haben auch da Beispiele davon gesehen. Sodom und Gomorra zum Beispiel, oder eben das dort der, also die Ehe, dass jemand Gläubiges geheiratet werden soll, oder dass eben Ehebruch bei Abraham und seiner Frau, also Sarah, verurteilt wird, haben wir da Hinweise. Dann haben wir Hinweise, wo die Bibel selbst sagt, insbesondere Psalm, das Wort Gottes ist ewig, es ist dauerhaft gültig, immer, es wird nicht aufhören. Dann haben wir im Neuen Testament den Hinweis Jesu, dass er sagt, kein Strichlein von dem Gesetz wird vergehen. Und wo Paulus auch darauf hinweist, das Gesetz ist dauerhaft gültig. Dann haben wir gesehen, dass bestimmte, also wir haben ja auch den Römerbrief durchgelesen, eben welche Funktion das Gesetz hat, dass der Leiter der Christ sich nach dem Gesetz richtet und dass das Gesetz den Christen, also den Menschen verurteilt, ihm seine Sünde zeigt, ihm den Willen Gottes zeigt, dass auch der Heilige Geist den Christen daran erinnert, an das Gesetz und so weiter. Dann haben wir gesehen, dass das Gesetz jetzt speziell auch besprochen wird, dass einzelne Aussagen des Gesetzes aufgenommen werden im Neuen Testament und bestätigt werden. Aussagen aus den 10 Geboten, aber auch darüber hinaus. Und dann haben wir gesehen, das tausendjährige Reich, das Gesetz gilt nicht nur für die Christen, solange sie auf der Erde sind, sondern sie werden auch danach gerichtet. Offenbarung haben wir das hier gesehen. Und es gilt auch in der Zeit der Trübsal, denn da wird gesagt, die Christen haben treu am Gesetz festgehalten. Und es gilt auch in der Zeit des tausendjährigen Reiches. Aber wir müssen deutlich sagen, hier handelt es sich um das moralische Gesetz Gottes. So wie in der deutschen Rechtsprechung gibt es natürlich auch verschiedene Formen von Gesetz. Und hier das zum Beispiel das Zeremonialgesetz, das Opfergesetz, da habe ich ja gesagt, das ist erfüllt, das müssen wir nicht nochmal erfüllen. Da ist Gott, ist Jesus ist das Opfer ein für alle Mal, das sagt der Hebräerbrief ja ganz deutlich, der spricht über das Zeremonialgesetz. Oder auch die Reinheitsgebote, die sind ja speziell, weil Reinheit vom Menschen selbst geschaffen werden soll, um vor Gott Reinheit zu schaffen. Das können wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Jesus hat uns ein für alle Mal rein gemacht. Also hier die Reinheit vor Gott zu erreichen, haben wir nicht mehr, indem wir diese Gebote einhalten. Das hat Jesus für uns getan. Wir sind schon rein. Das heißt, das gilt auch weiterhin, aber wir müssen es nicht erfüllen, weil Jesus erfüllt hat. Bei den anderen Geboten ist es so, die beziehen sich ja auf unser alltägliches Leben, auf unsere ethischen Entscheidungen. Also gilt das auch weiterhin. Ja. Dann werden wir an dieser Stelle wieder mal eine kleine Pause machen. Und werden dann zu unserem letzten Abschnitt heute Morgen kommen. Und da wollte ich eigentlich noch einige Minuten darauf verwenden, jetzt konkret uns nur mit den alternativen Heilmethoden zu Ende zu beschäftigen. Da waren wir das letzte Mal ja stehen geblieben. Und dann wollen wir uns beschäftigen mit der Situation des Christen in der Politik, des Christen im Staat. Dann machen wir Pause. Begonnen haben. Wir wollen uns nämlich noch beschäftigen mit den alternativen Heilmethoden. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran, alternative Heilmethoden, alternativ zur materialistischen universitären Medizin. Alternativen dazu sollten wir in jedem Fall suchen, weil die Bibel den Menschen nicht nur aus Materie zusammengesetzt sieht, sondern aus Körper, Seele und Geist. Wir haben gesehen, die Bibel sagt sehr viel aus über Krankheiten. Sie sagt etwas aus über Heilmittel, also das heißt Medizin. Sie sagt etwas aus über Ärzte, die durchaus positiv gewertet werden. Sie sagt aber auch, Gott ist unser Arzt. Das ist der Kerngedanke dabei, den wir gesehen haben. Die Bibel verheißt uns auch, dass Krankheiten einmal zu Ende sein werden. Sie waren nicht da in der Schöpfung, weil da war der Mensch perfekt, ohne Fehler. Sie wird auch wieder ohne Schmerzen und Geschrei da sein in der tausendjährigen Reich, beziehungsweise im Reich Gottes. Dazwischen wird es Krankheit geben und die hängt nicht daran, ob wir sündig sind oder nicht, sondern sie kann auch mit anderen Ursachen zusammenhängen. Wir haben Ursachen in der Bibel, sind wir nachgegangen, haben festgestellt, individuelle Sünde, kollektive Sünde und Erbsünde spielen damit zusammen. Dann haben wir gesehen, zur Verherrlichung Gottes kann es dienen. Es kann pädagogisches Mittel sein, es kann Anfechtung und Versuchung des Teufels sein. Also wir haben viele Ursachen gesehen, daneben haben wir gesehen, es kann auch einfach eine innerweltliche Ursache sein von der Welt, in der wir leben. Das heißt Alterungsprozesse, Krankheiten, die mit dem Alter zu tun haben, die automatisch kommen,
weil sie mit der Welt und der Schöpfung, wie sie im Augenblick im Zustand ist. Das hat nicht mit meiner Sünde zu tun, nicht mit der Sünde der anderen, nichts mit der Verherrlichung Gottes, sondern es hat einfach mit dem Prozess zu tun, wie Gott die Welt ablaufen lässt im Augenblick zu tun. Dann haben wir uns damit beschäftigt, wie bewerten wir alternative Heilmethoden. Dafür habe ich euch eine Folie aufgelegt, wo es darum geht, zuerst einmal überprüfen wir, ist die Methode wirksam oder ist sie nicht wirksam. Dann habe ich gesagt, als zweites gehen wir dem nach, ja, gibt es da eine natürliche Erklärung dafür? Also eine natürliche, physikalisch, chemisch, wissenschaftlich nachvollziehbare Erklärung. Ich habe euch auch dort Bücher genannt. Ich gebe euch mal eine andere Folie, die ich hier hergestellt habe, die ist ganz ähnlich, wie die ich gestern gedacht habe, nur ein bisschen übersichtlicher. Nicht? Hier habe ich das mal versucht mit so ein paar Clip-Arts. Also ihr seht, ich bin nicht ganz so toll mit dem Computer, das kommt noch, bin einfach beim Üben. Jedenfalls hier mit so ein paar Clip-Arts das zu machen. Hier gehe ich dem durch, erstmal sehen, wer gibt es überhaupt ein Phänomen. Also das hier sollen jetzt einfach so Töpfe sein, so, ich habe das ja Siebe genannt, nicht? Also dann sieben wir durch, welche bleiben da übrig? Erstmal sehen wir, das Phänomen existiert das überhaupt? Gibt es überhaupt Heilung oder nicht? Wenn es keine Heilung gibt, vergessen wir das. Das habe ich ja gestern so auch gesagt. Dann müssen wir schauen, wie glaubwürdig ist die Methode? Das können wir daran sehen, ist derjenige, der sie praktiziert, glaubwürdig? Also wenn ihr wisst, dann lest ihr jetzt Dr. Med so und so und dann lest ihr in der Zeitung, das ist ein mehrfacher Betrüger, saß schon mehrfach im Gefängnis, hat Leute ausgenommen, der Doktortitel ist nur gekauft und dann erzählt er euch irgendwas. Ja, dann würde ich sagen, seid schon mal sehr skeptisch dabei. Also ist die Methode, ist die Person, die sie praktiziert, ist die glaubwürdig oder nicht? Dann überprüfen wir die Erklärung. Das ist der Bereich, den ich gestern genannt habe. Wir versuchen zu überprüfen, wie will die Methode selbst heilen? Und die meisten alternativen Heilmethoden sagen, dass da keine Geister sind, die da aktiv werden, sondern das ist ganz normal, innerweltlich, natürlich, wissenschaftlich nachzuvollziehen. Also wir schauen uns die Erklärung an. Das tue ich zum Beispiel auch in meinem Buch über die chinesischen Methoden. Chinesische Medizin ist ja weit verbreitet, das ist eben Feng Shui oder Akupunktur, Akupressur, Tai Chi, Qigong und so weiter. Da versuche ich das zu tun. Ich versuche erstmal zu beschreiben, was gibt die Medizin denn selbst vor, wie sie heilen will. Und da vergleiche ich das mit dem, was ich in der Bibel als Weltbild, als Wirklichkeitsbild, als Menschenbild sehe. Wenn die Methode in ihrer Selbstbeschreibung krass dem Selbstbild und dem Menschenbild widerspricht, dann kann ich sagen, dann kann sie nicht im Einklang mit Gott sein. Also eine Methode, die etwas ganz krass im Gegensatz zum Weltbild der Bibel oder zum Menschenbild der Bibel sagt, die kann nicht von Gott sein. Wir können uns jetzt irgendwelche Beispiele überlegen. Beispielsweise, die Bibel sagt, der Mensch ist sündig. Nehmen wir jetzt mal an, es gibt eine Medizin, die sagt, der Mensch ist nicht sündig, der Mensch ist ganz rein. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, diese Reinheit in uns zu entdecken. Und wenn wir die entdeckt haben, dann müssen wir sie meditativ fördern. Und nur die negativen Eindrücke der anderen, die uns sagen, dass wir böse sind, die müssen wir alle rausfallen lassen. Wäre durchaus vorstellbar, nicht? Also ihr merkt, ich bin kreativ. Ich könnte durchaus eine neue Heilmethode entwickeln und verkaufen, wenn ich skrupellos genug wäre und wenn ich nicht Christ wäre. Dann würde ich jetzt diese Methode herstellen, würde sagen, also ihr seid rein, ihr müsst jetzt nur meditieren, ich gebe euch bestimmte Meditationsübungen und dann seht ihr manchmal ein reines Licht in eurem Inneren und da müsst ihr euch ganz darauf konzentrieren und das ist dann eben das Reine und Helle, was in euch ist und das Böse, die Dunkelheit, die von außen versucht euch zu erdrücken, die müsst ihr mit den Gedanken verdrängen und so, nicht? Also so müsst ihr das machen. Und wenn ihr das, manche machen das so ähnlich, ganz genau, also von daher, da finden wir sowas Ähnliches, dann merken wir, das ist im krassen Gegensatz zur Bibel. Denn die Bibel sagt, der Mensch ist schlecht von Natur aus, von Anfang an, da ist nichts Gutes, also gegen das zur Bibel, dann kann diese Methode nicht im Einklang mit Gott sein, also können wir sie nicht praktizieren. Das heißt, wir überprüfen sie einerseits an der Naturwissenschaft, gibt es eine naturwissenschaftliche Erklärung, wir überprüfen gleichzeitig auch, stimmt sie mit dem biblischen Welt-, Menschen- und Wirklichkeitsbild überein. Oder zum Beispiel manche fernöstliche Methoden sagen uns, die ganze Welt existiert eigentlich gar nicht, das ist alles nur Magie, alles nur Vorstellung. In Wirklichkeit ist der Mensch nur Energie, ein Energiekörper und er existiert materiell gar nicht. Da muss man schon sagen, sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt als Materie geschaffen und sie war gut so. Und der Mensch funktioniert auch nach Materie, solange er hier auf der Erde ist. Erst wenn wir bei Gott sind, dann wird das Ganze anders sein. Wenn eine Medizin da ganz andere Analyse des Menschen betreibt, ganz anders vorgeht, müssen wir schon sagen, egal ob sie wirkt oder nicht, können wir sie ablehnen. Das heißt, auch hier ist es nötig, erstmal die Bibel gut zu kennen und zu wissen, was die Bibel über Menschenbild, Weltbild und Wirklichkeitsbild sagt. Dieses Wirklichkeitsbild, damit meine ich, die Wirklichkeit ist Realität. Das ist ein Ausdruck der Wirklichkeit. Und da sagen manche andere, vielleicht östliche Methoden, die Welt ist nicht Realität. Dann müssen wir sagen, deutlicher Widerspruch, das klappt nicht. Entweder ist die andere Methode der Aussage falsch, wenn die Aussage falsch ist, dann kann sie nicht wirken, weil sie ja nur vor diesem Hintergrund wirkt. Oder sie ist naturwissenschaftlich nachvollziehbar, dann funktioniert sie unabhängig von der Erklärung. Also, erst naturwissenschaftliche Erklärung, die Erklärung nachschauen, die naturwissenschaftliche Erklärung überprüfen, ist sie das nicht. Ich habe das aus einer Folie gezeigt, das kann Scharlatanerie, also Hokuspokus sein, psychosomatisch sein, oder es kann eben eine tatsächlich physikalische, chemische Erklärung sein. Es kann auch so sein, dass es sich um naturwissenschaftliche Zusammenhänge kennt, die wir noch nicht kennen, handelt, die wir noch nicht kennen. Das müssen wir erwägen. Aber diese Erwägung ist nur für uns, kommt in Frage, wenn das nicht grundsätzlich allen bisherigen Erkenntnissen entgegensteht. Dann sollten wir sehr skeptisch sein, besser sagen, Dinge davon lassen. Wenn es keine naturwissenschaftliche Erklärung ist, die befriedigend ist, wenn es auch keine Erklärung gibt, wo wir sagen können, das könnte eventuell in naher Zukunft bewiesen werden, weil es in dieselbe Richtung unserer Forschung geht, die wir schon kennen, und das widerspricht eher nicht offensichtlich, dann müssten wir überprüfen, gibt es vielleicht eine übernatürliche Wirkung dabei. Manche Methoden sagen auch schon von vornherein, dass sie übernatürlich wirken. Beispielsweise das, was ja viele von uns nicht so direkt wahrnehmen. Ich gehe dem auch nach mit der Akupunktur. Akupunktur gibt eigentlich vor, übernatürlich zu wirken. Jetzt sagt er vielleicht, das ist ja gar nicht übernatürlich. Doch, eigentlich schon. Denn es wird gesagt, das, was dich eigentlich heilt, ist die Qi-Energie, die nicht hineinfließt. Und Qi-Energie ist naturwissenschaftlich in keiner Weise irgendwo nachweisbar. Qi-Energie ist nach den Schriften der Buddhisten, auch der chinesischen Mediziner der Vergangenheit, ist die kosmische Energie, die das gesamte Weltall geschaffen hat, die alles Leben durchströmt, die gesamte Welt durchströmt. Das heißt, da wird eigentlich eine göttliche Kraft beschrieben, nicht irgendeine physikalisch messbare Kraft. Es ist Gott, in einer ganz anderen Form natürlich, als die Bibel ihn beschreibt, der in jedem Leben wohnt und dadurch, dass ich mich diesem Gott entsprechend verhalte, dadurch bin ich gesund oder krank. Das heißt, hier ist eigentlich eine religiöse Wirkung. Da weise ich auch in dem ersten Band meiner Auseinandersetzung mit darauf hin, indem ich eben dort zeige, wie eng die Entstehung der chinesischen Medizin gerade nicht aus der Beobachtung der Natur oder des Menschen kommt, sondern aus der Buddhismus, dem Universismus, dem Konfuzianismus entstammt. Also die Prinzipien dieser Religion werden benutzt und werden versucht, auf den Menschen zu übertragen. Ganz deutlich ist zum Beispiel bis in die Neuzeit hinein, dass in der chinesischen Medizin keine anatomischen Untersuchungen gemacht worden sind. Deshalb, es werden Organe, innere Organe behandelt, sogar Organe, die es gar nicht gibt. Ich meine, da steht zum Beispiel, bei dieser und jeder Krankheit musst du den dreifachen Erwärmer behandeln. Jetzt frage ich mich mal, wo ist der dreifache Erwärmer? Ja, eben noch nicht entdeckt, nicht? Aber auf der Anatomie chinesischer Zeichnung, da steht er genau drauf, der ist ungefähr hier. Fragst du ja, wo ist der? Du kannst untersuchen und obduzieren, solange du willst, da ist kein dreifacher Erwärmer. Oder dann frage ich dich mal, bitte sehr, wo sind die Meridiane, die Energiebahnen am Körper? Jetzt interpretierst du das? Nein, das sind nicht. Dann schaue ich mir, ich habe hier eine Bahn, kannst du mir mal sagen, ob das hier die Nervenbahnen oder die Blutbahnen sind? Also hier, da sind die Meridiane, altes Bild, sind das die Blutbahnen da? Ich meine, hier erstmal müsste man sagen, Blutbahn ist ja hier zum, in der Mitte die Aorta, nicht? Die läuft da herunter. Hier ist das zu laufen einfach parallel. 4, 5 Bahnen herunter nebeneinander. Das hier sollen die Bahnen sein, die Leiterbahnen, die Meridiane. Jetzt ist die Frage, jetzt versuch mal einen Menschen zu obduzieren und versuch die zu finden. Da kannst du so obduzieren, wie lange du willst, das findest du nicht. Finde gibt es ja gar nicht. Bitte? Muss ich einen Buddhisten nehmen, genau, der wird die meditativ finden, so, nicht? Ja. Natürlich, vielleicht bei dem einen oder anderen, da wirst du irgendwo in der Nähe auch eine Blutbahn finden, ist ja klar, weil so viele, die hier nebeneinander laufen, irgendwo sind da natürlich auch Adern, die da runterlaufen, irgendwo sind auch Nervenbahnen, die da runterlaufen, aber natürlich nicht da, wo die Leute das hier beschreiben. Und da merkt man, das sind einfach Dinge, die sind festgelegt, gar nicht nach medizinischen, anatomischen Ursachen, sondern die festgelegt nach religiösen Prinzipien. Und da merken wir, das kann man gar nicht trennen von dem religiösen Hintergrund. Wenn ich das trenne von dem religiösen Hintergrund und dann will ich mal anfangen, medizinisch zu untersuchen, wo die sind, ja, dann muss ich ja gleich aufgeben. Dann gibt es also keine Meridiane, die Qi-Energie. Wo ist die Qi-Energie?
kannst du mal sagen, habt ihr eine medizinische Methode, die Qi-Energie in einem Körper festzustellen? Bluttest, EEG oder... Geht nicht. Die gibt es eben doch nicht. Weil eben die Qi-Energie ist ja eine religiöse Energie eigentlich. Es gibt kein Gerät, womit man die feststellen kann. Lasst euch auch nicht irreführen. Es gibt manche Akupunkturärzte, die haben dann Geräte, elektrische Geräte, mit denen stellen sie die fest. Aber die stellen nicht die Qi-Energie fest, sondern die stellen bloß den Hautwiderstand fest. Und das hat eigentlich bloß mit elektrischer Leitfähigkeit der Haut zu tun. Das ist tatsächlich so. Warum ist die Haut an verschiedenen Stellen unterschiedlich leitfähig? Genau, Feuchtigkeit. Manchmal gibt es Kanäle, die durch die Haut durchgehen, zum Beispiel Blutbahn. Und da ist natürlich die Leitfähigkeit größer. Weil durch die Blutbahn ist sie größer, wenn da eine Fettschicht drüber ist, ist sie geringer. Das heißt, da kann ich welche feststellen. Das hat aber nichts mit Qi-Energie zu tun. Gar nichts. Von daher, das ist eigentlich ein Irrtum, das so anzunehmen. Das gibt es nicht, kannst du das nicht feststellen. Und insofern merken wir hier, das wäre eine Methode, die gibt vor, ganz logische Systematik zu haben, aber eigentlich ist es nicht die logische Systematik, gar nichts naturwissenschaftlich nachvollziehbar, sondern ganz eng verbunden mit religiösen Maßstäben und Vorstellungen. Und ohne die, ja, funktioniert das Ganze gar nicht. Das heißt, wenn ich keine Leiterbahn habe, keine Qi-Energie habe, wie will ich dann den menschlichen Körper denn behandeln? Mit Akupunktur. Ja. Nein, nicht Maßstab aller Dinge. Als ein Prüfungskriterium. Genau, religiös. Ich sage ja zum Beispiel, stimmt es überein mit dem Weltbild der Bibel? Da müssen wir bei chinesischer Medizin sagen, auch nicht. Dann sagt die Bibel irgendwo, dass Gott in allen Menschen wohnt als Qi-Energie? Nein. Mit Yin und Yang, da wird gesagt, zwei verschiedene Seiten. Gott ist das Dunkle und das Helle. Und das muss immer im Gleichgewicht sein. Sagt die Bibel irgendwo, dass es immer ständig ein Gleichgewicht im menschlichen Körper gibt? Nein, sie sagt so eher schwarz-weiß. Entweder Teufel oder Gott. Aber Gleichgewicht, das gibt es da nicht. Also hier sehen wir die Prinzipien, die Denkprinzipien, Gesundheitsprinzipien. Krankheit wird verursacht, wenn kein Gleichgewicht zwischen allem ist. Also alles muss im Gleichgewicht sein. Ist das, was die Bibel sagt? Nein, sie sagt zum Beispiel Sünde. Egal, ob da Gleichgewicht ist, da kann eine Sünde sein und viele gute Taten. Diese eine Sünde führt zur Krankheit. Das ist gar nicht bei Qi-Energie. Also da merken wir bei Gesundheit, da merken wir auch, die religiöse Prüfung ist hier negativ. Das heißt, wir gehen mehrere Prüfungen. Deshalb sage ich ja, habe ich ja mehrere Siebe. Ne? Denn mein nächstes hier ist ja die naturwissenschaftliche, nehme ich ja nur als eine. Mein nächstes ist hier zum Beispiel die Bibel. Da überprüfe ich anhand der Bibel, stimmt das überein, wie die Methode vorgibt zu heilen, mit dem, was ich in der Bibel finde. Es kann natürlich auch sein, die Methode gibt vor, gegen die Bibel zu heilen. In Wirklichkeit widerspricht es nicht der Bibel. Wenn ich das aber annehme, dann muss ich einen guten Grund dafür haben. Zum Beispiel irgendeinen chemischen Zusammenhang, den ich erforschen kann, der zeigt, eigentlich geben sie vor, so zu heilen, sie tun es nicht. Ich drücke mich kompliziert aus. Ich nehme ein Beispiel. Die mittelamerikanischen Indianer, die haben gesagt, es gibt Baumgeister. Und dann haben sie gesagt, diese Baumgeister können dir helfen beim Heilen, beim Gesundwerden. So ist zum Beispiel, dass man auf Wunden oder bei Infektionen hat man die Rinde des Chininbaums genommen, Chininstrauches, und hat es auf die Wunden gebunden, damit der Dämon dich heilt. Tatsächlich hat der Dämon dich geheilt. Aber durch neuere Forschung wissen wir was. Ja, genau. Was, Chinin, kennst du das? Frau Krankenschwester? Zum Beispiel, genau, Entzündungshemmung, Fieber senken. Das heißt, da ist ein chemischer Stoff drin in der Rinde, den wir heute auch künstlich herstellen können, der bewirkt das. Also ist es gar nicht der Dämon. Die Methode gibt vor, es sei der Dämon. Wir können es untersuchen, haben eine Alternative. Und selbst wenn der Mediziner noch so lange sagt, das ist der Dämon, ich kann mir das trotzdem, wenn ich im Urwald bin, da auf die Wunde binden, weil es ist nicht der Dämon, der mich heilt, sondern die Stoffe, die da drin sind. Und jetzt könnte irgendeine Kräuterhexe könnte kommen und könnte sagen, ja, in dem Fenchel, da ist der Wodan drin und der Wodan hat diese Pflanze gepflanzt und jetzt wird die Energie von dem Wodan in dich übergehen. Kann dein Sohn noch so lange reden, die Frau, aber ich weiß, da sind andere ätherische Stoffe und so weiter und sekundäre Pflanzenstoffe drin, die können positiv auf mein Gesundheitssystem wirken. Also ich habe aber eine Alternative. Wenn ich keine Alternative habe, das irgendwie zu erklären, die Wirkung, dann sollte ich besser die Finger davon lassen. Also wenn die Methode Gott nicht entspricht und ich keine andere Alternative habe, die sagt, diese Erklärung gilt nicht, aber ich habe eine andere, dann sollte ich es besser sein lassen. So würde ich prüfen. Das heißt, nicht nur naturwissenschaftlich-materialistisch, aber naturwissenschaftlich-materialistische Prüfung ist eine unter mehreren. Weil eben, wenn ich eine naturwissenschaftliche Wirkungsweise feststellen kann, dann kann ich zumindest ausschließen, dass es sich um irgendwelche dämonischen Wirkungen handelt. Das ist das Positive dabei. Also wenn ich weiß, mein Auto fährt durch Benzin, weil ich weiß, das Benzin explodiert da im Motor,
dann kann mir noch jemand so sagen, das ist der geheime Geist, der da dein Auto vorantreibt und wenn du dem Opfer bringst, dann fährt dein Auto schneller. Dann weiß ich, nee, das ist alles Hokuspokus, das gibt es nicht, sondern ich weiß, das ist einfach ein physikalischer Zusammenhang, deshalb brauche ich keine Angst haben. Übrigens ist das nicht so aus der Luft gegriffen. Ich habe Missionar gesprochen in Indonesien, da ist das so, da gibt es einen starken so Schamanismus, da ist das so, wenn den Leuten das Auto kaputt geht, dann bringen sie vor dem Kühler erst einmal ein Opfer. Weil sie eben meinen, jetzt sind da böse Geister in dem Motor, deshalb funktioniert der nicht. Und wenn sie ein Opfer bringt, dann versuchen sie nochmal zu fahren. Manches Mal sagen sie, klappt es sogar. Weiß jetzt nicht, ob dann vielleicht die technische Sache sich wiederholt hat oder ob sie sich wieder geirrt haben oder ob wirklich die Dämonen eingegriffen hat, was weiß ich. Das möchte ich nicht analysieren. Aber da ist die Vorstellung dahinter, auch die Dämonen und die Geister können Einfluss ausüben auf die Materie. Und da merken wir natürlich, normal, wenn ich mit dem Auto fahre, tue ich sowas nicht. Ich beschwöre keine Geister erst, wenn ich mit dem Auto starte.
Ja. Also, dass
es eigentlich viel mehr Erkenntnis gäbe über diese Zusammenhänge. Ja, dem würde ich auch durchaus zustimmen. Aber meine nächste Frage wäre dann, woher weißt du denn, ob diese Erkenntnis nun, die da genannt wird, diese scheinbare Erkenntnis, wirklich echt ist oder ob dich jemand betrügen will? Denn kannst du prinzipiell ausschließen, dass es nicht auch betrügerische Erkenntnis gibt? Denn ich könnte Ihnen aus der Vergangenheit viele Beispiele nennen der Medizingeschichte, die vollkommen absurd sind. Zum Beispiel Adalas. Jetzt hast du irgendwelches Fieber, also Adalas. Ist das auch eine Erkenntnis, die uns verloren ist? Also fangt ihr auch morgen an im Krankenhaus, allen Leuten erstmal die Ahnen aufzuschneiden. Aber nur bei bestimmten Krankheitsbildern. Früher hat man das für alles gehabt. Egal, was die Leute gehabt haben, erstmal Adalas. Oder beispielsweise jemand sei leid an Syphilis. Würdest du jemandem, der Syphilis gibt, erstmal ein bisschen Quecksilber geben? Logisch, eigentlich nicht. Ne? Hier mal ein kleines Löffelchen Quecksilber, schön schlucken. Ne? Das ist Thermometer kaputt machen, nicht? Und dann mal ausrutschen dabei. Da würde man sagen, nein, das ist aber auch eine Erkenntnis früherer Zeit. Man sagt, oh, die Erkenntnisse sind uns verloren gegangen. Die Leute sind ja vollkommen einseitig, die wissen nicht. Ich würde dir sagen, lest nur mal ein Buch über die Gesundheitsgeschichte, dann siehst du nämlich, dass die Leute früher massenhaft gestorben sind an den Behandlungen, die man ihnen gegeben hat. Das heißt, die unterscheiden gar nicht diese große Erkenntnis der früheren Zeit. Davon war 90% können wir heute vergessen, weil wir wissen, das schadet dir mehr, als dass es nutzt. Die Leute sind ja früher gestorben an den Behandlungen. Nicht an der Krankheit, sondern häufig an den Behandlungen. Dabei merken wir, diese Ideologie, sozusagen, da war früher so große Erkenntnis, die ist uns verloren gegangen, das ist eigentlich faktisch unsinnig, denn die meisten der Methoden früher, die sind heute, haben sich als vollkommen widersinnig überbaut. Ich mache das auch bei der chinesischen Medizin. Da sage ich, ja, die chinesische Medizin, da gibt es nämlich auch chinesische Pharmakologie, also das heißt über Medizinstoffe. Zum Beispiel wird dann dir gesagt, hast du ein Potenzproblem, dann musst du klein geraspelte Nashornhörner zu dir nehmen. Da muss man sagen, das ist einfach Aberglaube. Wenn man sagt, das Nashorn ist sehr potent und stark und dann wird das verabreicht, solche Sachen. Und dann merken wir, vieles hat einfach mit Aberglauben zu tun. Oder zum Beispiel Blut menstruierender Frauen wird dann verteilt in der chinesischen Medizin. Da muss man sagen, absurd. Oder dann wird zum Beispiel gesagt, ja, wenn du unfruchtbar bist, dann musst du die Milch regelmäßig trinken einer schwangeren Frau, also einer gebärenden Frau. Man muss auch sagen, das ist medizinisch unsinnig, das hat auch nichts mit irgendeiner Erkenntnis zu tun, das ist einfach Aberglauben. Und natürlich kann man das praktizieren, aber das hat, da würde ich nie zu auffordern, da würde ich sagen, ja, wenn du irgendwie ins Mittelalter zurück willst, so, wenn du dann auch irgendwie in Hexenglauben hineinfallen willst, wenn du auch jedem Scharlatan nachlaufen willst, kannst du das tun. Aber es ist ja gar kein Hinweis, dass das irgendwie verloren gegangenes Wissen ist, das ist einfach Unsinn.
Aber Christen machen ja auch Schamanismus.
Ja, natürlich gibt es das.
Insofern, nein, da ist meine Sache.
Ja? Ach so.
Und das heißt, wenn man auch so stehen bleibt.
Ja. Aber das ist ja nicht Schamanismus. Das ist übernatürliches Eingreifen Gottes. Gott kann aber überall eingreifen. Gott ist ja nicht gebunden an materielle Dinge. Was ich ja nur sagen will, wenn ich eine innerweltlich materielle Erklärung aus der Schöpfungsordnung Gottes habe, dann brauche ich keine übernatürliche, dämonische Sachen zu erwarten. Wenn ich jetzt bewusst Gott bitte, Gott, kann ich ja über alles bitten. Ich sage ja auch, meinetwegen, du hast ein Bein gebrochen. Natürlich, ich kann das Bein jetzt schieben, weil ich weiß, das ist kaputt. Und dann sage ich ja, dann nehmen wir ja alternative Heilmethoden. Aber nicht irgendwelche, sondern die, die uns in der Bibel genannt sind. Zum Beispiel, ich bete. Obwohl da ein materiell nachweisbarer Schaden ist. Das kann ich ja tun. Aber ich mache nicht irgendwas. Ich hole nicht den Schaman, der herumtanzt und dann bindet er da irgendwelche Blumen um das Bein herum. Und dann sagt er jetzt, der Geist fährt aus. Das gibt es ja. Ich habe mit einem Arzt in Hamburg gesprochen, der dann Krebspatienten betreut. Und der sagt dann eben, wenn gar nichts mehr hilft, dann hat er einen Kontakt mit einem Schaman, dann ruft er den. Der glaubt zwar nicht daran, aber vielen Leuten hilft das. Und der macht dann seine Zeremonie und tanzt da und Weihrauch und was weiß ich und Masken aufgesetzt. Und die Leute machen das. Aber da muss ich sagen, entweder ist das Scharlatanerie, dann kann ich es sein lassen, das Geld sparen, oder es ist Okkultismus. Und dann muss ich als Christ sagen, ich kann ja nicht hoffen, durch okkulte Kräfte gesund zu werden. Dann soll ich besser sein lassen. Was ich machen kann, ist dann zu beten, Denn wenn Gott hilft, dann kann er auch direkt helfen, da braucht er keinen Schamanen dazu. Und das ist das, was wir in der Bibel genannt finden. Und oder es ist eben, oder jetzt könnte der sagen, ja, das sind natürliche Kräfte, dann müsste ich aber irgendeinen Hinweis darauf haben, dass es auch naturinnewohnende Kräfte sind, die er hat. Er selbst, sagt er, aber der Schamane sagt meistens, er beschwört Geister. Also das heißt, erstmal müsste ich dann ausgehen, der Schamane lügt. Und in Wirklichkeit sind da naturwissenschaftliche Dinge. Es gibt aber gar keinen Hinweis, dass irgendwas Naturwissenschaftliches passiert. Also habe ich gar keine Erklärung, außer die, die er selbst anbietet. Und die er anbietet, die ist falsch nach der Bibel. Also gibt es für mich gar keinen Grund, diese schamanistische Praxis zu nehmen. Auch wenn die noch so schön klingt, auch wenn die noch so toll ist. Dass wir natürlich in unserer Zeit heute immer wieder Probleme haben, das trifft zu. Aber ich glaube, wir haben auch relativ gute Argumente. Ich meine, einsteigen würde ich bei den meisten Leuten mit dieser Frage, wo ich sie nenne, wo kannst du denn ganz genau sagen, ob das nicht auch Methoden sind, die dir auf Dauer schaden? Oder wenn es übernatürliche Erkenntnisse gibt oder naturwissenschaftliche, wo kannst du unterscheiden zwischen richtig und falsch? Dann kann ich den Leuten aus der Medizingeschichte Beispiele nennen, die vollkommen absurd sind, wie ich auch sage, ja, warum probierst du das nicht aus? Dann wissen wir heute, das ist vollkommen falsch. Und das waren die meisten Methoden früher. Die waren so. Deshalb haben wir sie zu Recht vergessen. Man vergisst ja sehr schnell, dass die Leute bis vor 200 Jahren sehr, sehr früh gestorben sind an Krankheiten. Trotz ihrer Erkenntnis der Kräuterfrauen und so weiter. Also man soll auch die moderne Erkenntnis, die moderne Medizin nicht so sehr herabwürdigen, zu sagen, das ist alles nur schlimm und schlecht. Denn vieles davon ist sehr, sehr gut. Und wir können es gebrauchen. Also ich bin dankbar für die moderne Medizin. Nur sie überhebt sich selbst. Das ist das Problem. Und sie umfasst nicht den ganzen Menschen. Das ist auch das Problem. Aber sie hat gute Leistungen gebracht. Und dann würde ich als nächstes sehen, gibt es Alternativen auch dazu? Wenn es eine Methode gibt, die vielleicht nicht deutlich der Bibel widerspricht, und eine Methode, die naturwissenschaftlich, einigermaßen erklärbar ist, dann würde ich immer noch fragen, wenn mir noch ein bisschen Zweifel dabei bleibt, gibt es denn Alternativen, die ich nutzen kann, um gesund zu werden? Und hier ist eben ein Grundproblem, gerade bei Christen. Wir reden jetzt erstmal für Christen. Dann würde ich sagen, Grundproblem besteht manchmal darin, Christen fragen so häufig danach, wie viel ist gerade noch erlaubt? Was kann ich gerade noch tun, um nicht verloren zu gehen, sozusagen? Das ist ja eine grundsätzlich falsche Vorgehensweise. Hier würde ich sagen, wenn du eine etwas ominöse Therapie hast, die vielleicht nicht ganz deutlich abgeurteilt werden kann, aber du bist dir auch nicht ganz sicher, besser lass sie doch sein, greif doch auf das zurück, was Gott dir anbietet an alternativen Heilmethoden, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Denn in der Bibel steht doch, bete und es wird erfüllt werden, die Ältesten beten und es wird besser mit ihnen werden. Wenn wir wirklich an Gott glauben, dann sollten wir doch nicht unseren Glauben strapazieren, indem wir noch an irgendwelche Schamanen und Geister und Methoden glauben, die sehr unsicher sind. Besser lass uns also auch die Sachen praktizieren, die in der Bibel genannt sind. Also hier würde ich auch sagen, wenn wir uns unsicher sind, besser erst einmal etwas vorsichtiger zu sein, dort zu verzichten, weil wir ja die Hilfe Gottes sowieso haben. Und viele Sachen haben, die relativ sicher sind, wo wir wissen, das wirkt genau so und so und so. Dann als nächstes habe ich gesagt, wenn wir das alles geprüft haben, dann müssen wir sehen, wenn es eine übernatürliche Wirkung gibt, dann müssen wir versuchen herauszufinden, ist diese übernatürliche Wirkung von Gott oder nicht. Also manchmal wird eine übernatürliche Wirkung angegeben, da wird gesagt, da ist irgendein Geist, der heilt, aber es hat mit einem Geist gar nichts zu tun. Da sind manche der philippinischen Geisteroperateure zum Beispiel, die sagen, das sind irgendwelche übernatürlichen Geister. Faktisch ist es so, dass da mit Taschenspielertricks an den meisten Fällen, nicht bei allen, gearbeitet wird. Zum Beispiel, dass dann im Ärmel oder so eine kleine Blase mit etwas Blut drin gemacht wird und dann wirbeln sie dann rum, dann das Blut kommt damit rein, dann hast du den Eindruck, da passiert in Wirklichkeit nichts. Außer eben, dass da eine Show abgezogen wird, die gut gemacht ist. Da gibt es ein interessantes Buch von einem Randy, heißt der. Das ist ein amerikanischer Zauberkünstler, der ist nicht Christ. Auch sehr skeptisch gegenüber vielen Sachen, aber also Zauberkünstler ist jetzt nicht, dass er wirklich zaubert, sondern so ein Taschenspieler Zauberkünstler, also so ähnlich wie der David Copperfield, der zaubert ja auch nicht, aber die sind einfach sehr mit Fingerfertigkeit und so, und der viele dieser Sachen Leute enttarnt hat, also ihnen gezeigt hat, mit welchen Tricks sie arbeiten. Das ist interessant zu lesen. Einfach damit zu sehen, viele von diesen Sachen beruhen nicht auf Okkultismus, obwohl sie sagen, dass sie mit Geistern handeln. Das tun sie einfach, weil da eben viele so abergläubig sind und dann laufen sie dem nach. Er erwähnt dann auch, wie viel die Zukunft vorhersagen. Also sagen, ich habe Kontakt mit den Geistern so und so aufgenommen, die man hinterher enttarnt hat. Das waren dann zum Beispiel Leute, die haben vorher genau gesehen, wer kommt da zu Besuch, haben genau nachgeforscht, wo ist die Familie, was haben die gemacht. Und dann haben sie gesagt, ja, deine Großmutter ist so und so. Und dann, woher weißt du das, der Geist? Nicht? Und dann hat man genau nachvollzogen. Oder dann plötzlich hat es geklopft unterm Tisch, hat man festgestellt, ja, geheime Apparaturen angebaut, irgendwo dran getippt, nicht? Dann klopft das und so. Es gibt ja viel, viel Betrug auch. Also nicht alles, was übernatürlich genannt wird, müssen wir gleich Angst haben, dass es wirklich übernatürlich ist. Vieles, was übernatürlich verkauft wird, ist in Wirklichkeit nur Taschenspielertricks. Ich Ich habe Leute auch kennengelernt, die haben gemeint, der David Copperfield würde wirklich übernatürliche Kräfte haben. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Wie er mal ehrlich hinschaut in seinen Interviews, da sagt er, das kann er auch gar nicht, das ist nur Illusionist. Das heißt, er bringt eine Show, so dass man den Eindruck hat, es passiert, aber in Wirklichkeit kann er natürlich gar nicht zaubern. Der kann hier nicht mal die Tasse wegzaubern, geschweige denn einen Elefanten durch die chinesische Mauer oder so etwas. Das ist alles nur Taschenspielertricks. Deshalb kann er das Ganze nur auf einer tollen Bühne, wo tagelang aufgebaut werden muss, machen. Das könnte sich einfach auf den Marktplatz stellen und sagen, jetzt zauber ich mal ein bisschen, zack, da fällt was nicht. Kann er ja alles gar nicht. Wenn er irgendwo aus Tour ist, da braucht er einen ganzen Jumbo-Jet, um seine ganzen Sachen mit zu transportieren. Ohne das geht das eben nicht. Das ist alles nur Show. Und so ist eben auch viele Show nur an die alle sagen, das so ehrlich, wie er das tut. Ich kann euch auch da Bücher geben. Es gibt auch ein Buch von einem Christen, das wurde dann verboten. Der hat das veröffentlicht so in den 80er Jahren. Ich habe auch eins davon, im Schlinger Verlag herausgekommen. Da hat er einige dieser Tricks erklärt, wie die funktionieren. Unter anderem beim David Copperfield. Er wurde dann verklagt wegen Geschäftsschädigung, weil natürlich, wenn das alle lesen, dann geht ja keiner mehr hin. Das wäre mir hier interessant, wenn du genau weißt, wie das funktioniert. Da hat er einige dieser Sachen enttarnt, sozusagen auch dabei. Deshalb, dafür brauchen wir keine Angst zu haben. Das ist keine Schauspielerei. Und viele der Tricks sind einfach so überzeugt, weil die nicht sehen, wie funktioniert das. Ich könnte euch manche dieser Tricks erklären und so, aber irgendwie, wir wollen jetzt nicht hier eine Stunde machen von Illusionisten, dass ihr Zauberkunststückchen lernt und so etwas. Aber auch wenn er wirklich, es gibt ja so eine Show, dann fliegt er zum Beispiel da so, ne? Er fliegt dann durch den Raum hindurch und dann hoch. Wenn er das wirklich könnte, dann bräuchte er ja nicht einen teuren Jumbojet zu chartern, um irgendwie von den USA nach Deutschland zu kommen. Könnte er diese Millionen auch noch einsparen, sondern könnte sich einfach in New York auf das Empire State Building stellen, nicht? Einmal machen und dann ist er drüben in Deutschland. Macht er natürlich nicht, weil er natürlich nie fliegen kann. Er kann auch nicht in seine Halle fliegen. Das ist eben alles bloß, meinetwegen, das sind dünne Nylonschnüre, da sind Spiegelungen mit Licht und Laser und alles so etwas. Das erarbeitet so, dass man den Eindruck hat, er könnte das. Aber natürlich kann er es nicht. Und das ist alles so. Also deshalb auch bei den alternativen Heilmethoden, vieles ist einfach, da wird gesagt, das ist übernatürlich, weil manche Leute sind offen dafür, gerade so in der esoterischen Szene, oh, das sind Geister und was weiß ich, ist nichts mit Geistern, nichts mit Okkultismus, aber es ist eben auch nicht ernsthaft, sodass wir es nicht machen müssen. Wir müssen keine Angst vor Dämonen haben, aber wir brauchen es trotzdem nicht zu tun, weil es eben nur Scharlatanerie ist. Und dazu gehören auch, meine zum Beispiel die Sache mit den Edelstein-Therapie, nicht? Und gesagt, die Edelsteine, da findet ihr Bücher, genau diese Edelsteine sind gegen diese Krankheit. Jetzt stellt nur mal die Frage, woher weißt du das eigentlich? Und dann seid ihr schon am Ende der Methode, dann könnt ihr sie gleich vergessen. Denn diese Leute, keine Ahnung, was ist das, eine übernatürliche Eingabe, das war schon immer so, aber das, wenn du dann im anderen Buch liest, dann sind plötzlich die Edelsteine auch wieder für andere Sachen gut. Ja, wofür sind sie nun gut? Darüber hinaus ist es ja so, erstmal diese Steine, wenn solch ein kleiner Stein, ich erinnere mich an einen Fall, da habe ich in einem Behindertenheim gearbeitet und manche so der Sozialpädagogen, die sind besonders offen so für solche esoterischen Sachen. Also da waren Leute, die waren immer wieder, sind die gekommen mit allen möglichen Zeug. Bei manchen, da wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte bei solchen Sachen, ne? Also da kam zum Beispiel eine, die hat dann gesagt, also ich habe jetzt Probleme und dann hatte sie so einen Edelstein bekommen. Ne? Dann hat sie sich umgehängt und meinte, jetzt ging es ihr wirklich besser. Wie ist das rausgekommen? Da war die Therapeutin, die hat jetzt nicht irgendwie die Krankheit herausgekommen, sondern die hat da verschiedene Edelsteine, hat dann gependelt darüber und dann ist rausgekommen, hier pendelt das, das ist der Edelstein, den du tragen musst. Da muss man sagen, was ist das für eine Methode? Wo soll da irgendeine naturwissenschaftliche Wirkung oder Schwingung sein? Oder eine andere Frau, die kam eines Morgens und hat gesagt, ich leide immer Rückenschmerzen. Also sie hat jetzt sind meine Rückenschmerzen weg. Ich war bei einer Farbtherapeutin. Diese Farbtherapeutin, die hat dann gesagt, in deinem Leben fehlt die Energie und die Strahlung einer bestimmten Farbe. Und jetzt hat sie dann ausgependelt, welche Farbe ihr fehlte. Was war irgendwie rot oder so etwas. Dann hat sie ein kleines rotes Plättchen bekommen, hat sie mir auch gezeigt, hat sie an einer schwarzen Plastikfolie, wo das eingeschweißt, an einer Kette, die hatte sie unter ihrer Kleidung getragen. Und jetzt sagte sie, seitdem ich das trage, jetzt fühle ich mich besser, Rückenschmerzen weniger geworden. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Farben haben ja wirklich eine Ausstrahlung auf uns. Haben sie ja auch. Man hat festgestellt, psychologisch rot macht aggressiv. Grün und blau beruhigt und solche Sachen. Solche Sachen tatsächlich gibt es. Aber woran können wir schon sehen, dass diese Methode, ohne dass wir der Welt nachgehen, vollkommen unsinnig ist? Ja, da ist gar keine Farbe mehr. Farbe ist nämlich nur was? Farbe ist nur die Reflexion des Lichtes. Das fällt in unsere Augen, das nehmen wir wahr. Wo kein Licht ist, ist auch keine Farbe mehr. Eindeutig. Wenn du das Licht ausmachst, und jetzt machen wir alles dunkel, welche Farbe hat dann das Ding da? Hat keine Farbe mehr. Denn Farbe ist ja eigentlich nur eine Illusion, die wir haben. Wir sehen ja nur das Licht, was reflektiert wird. Und die Farbe ist im Licht drin. Und das ist eigentlich ein Filter. Ein Filter, der filtert die anderen Farben heraus und reflektiert nur das rote Licht. Das heißt,
Farbe gibt es an sich nicht. Und wenn du das in einer durchsichtigen Plastikfolie hast, dann ist da gar keine Farbe mehr, dann strahlt da auch nichts mehr. Das heißt, wenn, dann müsste diese Frau sagen, jetzt musst du dein ganzes Apartment rot ausmalen. Dann wirst du vielleicht aggressiver und wacher und so. Das wird aber nicht getan. Und wenn man so therapiert, dann müsste man ja sagen, wenn Farbe schon ausstrahlt, dann müsstest du jetzt mal überlegen, wie du deine Kleidung anziehst. Denn so ein kleines Plättchen Farbe, warum soll das nicht beeinflussen, deine Farbe der Kleidung nicht? Oder des Apartments oder der Umgebung, in der du lebst. Das heißt, in sich ist die Methode schon vollkommen unlogisch und unsinnig. Das heißt, dem müssen wir gar nicht nachgehen. Die hat weder mit Okkultismus, mit noch sonst was zu tun, auch nicht mit naturwissenschaftlichen Fakten. Das ist einfach Unsinn. Und viele Methoden entschleiern sich schon so, indem wir darüber nachdenken, mal überlegen, wo sind sie selbst widersprüchlich, und dann merken wir, da brauchen wir gar nicht die Naturwissenschaft, da brauchen wir nicht die geistliche Prüfung, dann merken wir, die ist in sich unsinnig. Das hat auch mit Naturwissenschaft nichts zu tun, mit Geistern nichts zu tun. So, beispielsweise. Ja, jetzt sind wir allerdings schon so weit, dass wir wieder abbrechen müssen. Vielleicht machen wir es so. Entweder heute Nachmittag oder heute Abend oder morgen früh werden